Auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und auch bevor ich mit meiner Predigt starte, noch eine kurze Info. Wir hatten ja gestern unseren regionalen Mitarbeitertag, da treffen sich, oder die Idee ist, dass sich die Gemeinden aus unserer Region, das sind so 9 bis 10 Gemeinden und wir haben da unser jährliches regionale Mitarbeitertagung und Regionalversammlung und da dieses Jahr standen ja wieder Wahlen an in der Region und die größte Neuerung, die wir im Regionalrat haben, ist einmal, dass er sich verjüngt hat und dass die Silas Rossol einstimmig gewählt wurde als regionaler Jugendleiter, als zuständig dann für das Netzwerk. Und der Regionalrat trifft sich so 3, 4, 5 Mal in der Region und wir sind zuständig, dass die Vernetzung in der Region von uns geschieht. Okay, und nebenbei, ich bin noch mal für 4 Jahre als Regionalleiter gewählt worden, so, aber das ist nicht ganz so wichtig. Und bevor ich es vergesse, Manfred hat euch was unterschlagen. Und zwar, wer diesen Flyer schon draußen gesehen hat und schon länger angekündigt, wir haben ja unsere Grundkurse ein bisschen neu strukturiert und nächsten Sonntag, 12 Uhr mittags, beginnt der Kurs Next Step. Das sind 4 Sonntage, wo wir uns treffen und da geht es einfach um das Thema nochmal, was sind unsere Werte hier im christlichen Zentrum, dass wir darüber Gedanken machen, entdeck dein Design, also wie bist du gestrickt, was sind dein Potenzial und als dritter Schritt entwickle dein Potenzial und dann teilen wir doch nicht, wo du mitarbeiten kannst in der Gemeinde. Also es gibt viele Arbeitsbereiche, wo wir Mitarbeiter suchen und damit du das finden kannst, wollen wir dir dabei helfen. Also nehmt die Einladungen einfach mit und meldet euch an und gebt uns Bescheid. Und das ist mal so noch eine wichtige Information vorweg. Wer im Gemeindebrief geguckt hat, weiß ja, dass wir immer noch in der Predigtserie sind, Gott und Geld. Und das Thema heute Morgen ist Umgang mit Weisheit. Und ich möchte nachher auch den Text aus Lukas 16 und 1 bis 13 lesen, aber vorweg noch ein paar Gedanken. Es gibt ja Christen, die denken, dass wir nicht zu viel über Geld nachdenken sollten, weil Gott ja unser Versorger ist. Und sie wundern sich dann, wenn es ihnen finanziell nicht gut geht. Und der Punkt ist einfach, verwalte dein Geld oder das Geld verwaltet dich. Und in der heutigen Geschichte geht es um diesen unehrlichen Verwalter. Und wenn man am Anfang diese Geschichte liest, denkt man, Jesus würde Unehrlichkeit gutheißen. Aber das macht Jesus nicht, sondern er regt uns an zum Nachdenken und er will, dass wir den springenden Punkt oder den wichtigen Punkt oder die Pointe nicht übersehen. Lest mal die ersten 8 Verse vorweg, in Lukas 16, die Verse 1 bis 13. Ich lese nach der Neuen Leben Übersetzung. Jesus erzählte seinen Jüngern folgendes Gleichnis. Ein reicher Mann stellte einen Verwalter ein, der ihm die Geschäfte führen sollte. Aber schon bald kam ihm zu Ohren, dass der Verwalter ein Betrüger war. Da rief er ihn zu sich und sagte zu ihm, was höre ich da? Du hast mich bestohlen. Mach deinen Bericht fertig, denn ich werde dich entlassen. Der Verwalter dachte, was soll ich nun tun? Hier kann ich nicht mehr arbeiten. Um Gräben zu schaufeln, fehlt mir die Kraft und zum Betteln bin ich zu stolz. Ich weiß, was ich tun muss, damit ich viele Freunde haben werde, die sich um mich kümmern, werde ich, wenn ich hier fort muss. Und er rief alle zu sich, die seinem Herrn Geld schuldeten, um ihre Lage mit ihm zu besprechen. Den ersten fragte er, wie viel schuldest du ihm? Der Mann antwortete, ich schulde ihm 100 Fässer Olivenöl. Da sagte der Verwalter, zerreiß den Schuldschein und schreibe einen neuen über 50 Fässer. Und wie viel schuldest du meinem Herrn? Fragte er den Nächsten. 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Hier sagte der Verwalter, nimm deine Rechnung, ersetze sie durch eine andere über 80 Sack. Der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter für seine Klugheit nur bewundern. Denn die Menschen dieser Welt sind tatsächlich klüger als die Gottesfürchtigen. Was für eine Geschichte. Ich bin ja so froh, dass Jesus uns in den nächsten Versen auch so eine gewisse Auslegung darüber gibt. In Vers 9 steht, ich sage euch, Nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen Dingen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ich bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig sehe, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, warum sollte man euch eigenes Geld anvertrauen? Niemand kann zwei Herren dienen, denn man wird immer den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen gehorchen, den anderen aber verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld gleichzeitig dienen. Also Jesus war ja bekannt dafür, dass er, wenn er was formuliert hat, immer sehr deutlich war. Wenn wir die Geschichte in unseren Worten verfassen würden, würden wir es ja ein bisschen umschreiben. So, halt nett, dass sich niemand betroffen fühlt oder so. Aber wir wissen, das sind so die einleitenden Gedanken, mit Geld haben wir eigentlich jeden Tag zu tun. Nichts läuft in unserem Leben ohne Geld. Haben wir selber keines, müssen halt andere dafür aufbringen, was man zum Leben braucht. Obwohl ja Geld ein wichtiger Aspekt in unserem Leben ist, sprechen wir nicht gerne über das Geld. Auch in der Gemeinde nicht. Jedenfalls nicht über unser eigenes Geld, über das Geld der anderen schon eher. Aber Jesus macht in sehr vielen Gleichnissen und in seinen Reden sehr viel, spricht er über Geld und über Besitz. Und es wäre ja eigenartig, wenn Jesus das nicht tun würde. Oder wenn er es ausklammern würde. Und deshalb predigen wir auch drüber. Und heute geht es darum, dass wir den Zusammenhang verstehen zwischen Geld und dem geistlichen Leben als Christ. Denn Geld und Geist haben mehr miteinander zu tun, wie man auf den ersten Blick denkt. Deshalb auch die Eingangsverse. Eine Randbemerkung vorweg. Wenn du nur von Leuten lernen möchtest, mit denen du 100% übereinstimmst, dann kannst du nichts lernen. Du wirst mit keiner Person über lange Zeit zusammen sein und in allen Punkten mit ihr übereinstimmen. Kannst du in der Gemeinde beobachten, wenn du über einzelne Themen redest, gibt es Nuancen oder unterschiedliche Wahrnehmungen. Und trotzdem können wir natürlich voneinander lernen und von anderen lernen. Zum Beispiel, wenn du zum Facharzt gehst, da möchtest du ja nur wissen, dass er der Experte ist in dem Fachbereich, wo du Hilfe brauchst. Also wenn ich was am Knie habe und ich gehe zum Orthopäden, dann ist mir das nicht so wichtig, ob er alle Krankheiten der Welt kennt oder ob er genauso denkt über Gott wie ich, sondern der soll an meinem Knie was machen oder mir Ratschläge geben, wie ich das machen kann. Wir müssen ja nicht, wenn wir von anderen lernen, nicht ihren Lebensstil übernehmen. Aber wir können etwas von ihrer Klugheit lernen. Und Gott möchte uns darin auch helfen, damit wir lernen, weise mit unseren Finanzen umzugehen. Das ist so der Anspruch auch der Bibel. Was bedeutet eigentlich weise und klug zu handeln? Weise bedeutet klug, scharf denkend, clever, dass ich bewusst mit meinen Ressourcen umgehe und dass ich weiß, wenn ich ein Problem habe, wie ich damit umgehe. Also ich möchte es immer wieder neu lernen und meine Überzeugung ist, dass wir alle noch in diesem Bereich zulegen können. Und Jesus geht es darum, dass wir Geld nicht mehr lieben als Gott. Jesus sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Und wer vielleicht zwei Chefs hat, wird merken, dass man beide nicht gleich glücklich machen kann. Und genauso ist es mit Geld und Gott. Du kannst nicht voll für Geld leben und voll dafür leben, Gott zu dienen. Es braucht immer wieder die Entscheidung, wer ist mein Chef? Ein zweiter Gedanke, auf Geld nicht als Sicherheit vertrauen. Ich weiß, es fühlt sich immer gut an, wenn Girokonto voll ist und wenn auch noch ein paar Euronen auf dem Sparbuch sind. Und es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit. Aber in unserer Geschichte wurde ja der Verwalter arbeitslos. Unsere Arbeit, unser Job ist ja die Grundpfeiler unserer finanziellen Sicherheit. Monatlich fließt Geld auf unser Konto. Und ich habe mal recherchiert, wir Deutschen haben im Jahr 2019 10,9% unseres Lohns gespart. Ob das viel ist oder nicht, das darf jetzt jeder selber bewerten, so zumindest sagt das Statistische Bundesamt so. Die Japaner machen 25% sparen die von ihrem Lohn. Und in den USA minus 1%. Das heißt, die geben mehr Geld aus, wie sie verdienen. Es gibt ja noch andere Sicherheiten, auf die man bauen könnte. Wie Schönheit. Also, solange ich schön bin, kann ich die Welt erobern. Meine Stärke, die Freundschaften, die ich habe, ja auch alles wichtig. Oder mein Ehepartner. Aber wir wissen nie, wenn wir all diese Dinge verlieren. Also ich merke, wenn man älter wird, muss man sehr viel trainieren, dass man noch Muckis hat. Aber all das soll nicht unsere Stütze für unsere Sicherheit sein. Es gibt viele Wege, wie man Geld verlieren kann. In den Sprüchen 23, Vers 5 steht ein spannender Satz. Denn der Reichtum kann plötzlich verschwinden. Er bekommt Flügel wie ein Adler und fliegt davon. Was für ein Vergleich. Geld kann man verlieren, es kann einfach davonfliegen. Viele denken, wenn ich mehr Geld hätte, wäre ich glücklicher. Ist aber ein gefährlicher Pfad. Ich kenne diese Gedanken ja auch in meinem eigenen Leben. Herr, wenn ich 100 Euro mehr hätte, oder wo ich noch Schüler war, wenn ich so viel Taschengeld hätte, wie meine Schulkameraden, die vom Hotzenwald kamen. Ich habe 5 Euro gekriegt, die sind mit 50 D-Mark-Scheinen durch die Gegend gerannt. Manche. Aber schlussendlich muss man feststellen, Geld macht nicht glücklicher. Weil wenn du mal in der Presse guckst, sind nicht die Reichsten unbedingt die glücklichsten Menschen. Und wenn man auf Missionseinsätzen ist und man ist in armen Ländern, die nicht viel haben, wie glücklich und zufrieden die leben können. Da kann man davon lernen. Es macht nicht zufriedener und auch nicht sicherer. Und dieses Problem haben auch schon die Menschen zu den wo Jesus gelebt hat. In Lukas 12, 15 haben wir gelesen. Nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Und wir alle haben Statussymbole. Und oft machen wir doch das fest an dem, was wir besitzen. Aber die Bibel macht uns hier sehr viel Mut, dass wir unseren Wert nicht davon beziehen, was ich besitze, ob ich ein Haus habe, eine Eigentumswohnung, eine Mietwohnung, mein Bankkonto. Oder zählt für mich wirklich, dass Gott mich liebt, dass er mein Herr ist, mein Erretter, mein Erlöser? Ist das unser Wert, dass wir Kinder Gottes sind? Gibt uns das Wert? Und das, was wir in dieser Geschichte auch gelesen haben, geht ja ein bisschen gegen unsere Gesellschaft. Wir werden ja ständig mit etwas anderem konfrontiert, was uns Sicherheit geben soll, was uns wertvoll macht. Deshalb bleibt dieses Thema ein Lebensthema. Also ich kann nicht eine Predigt schon abhaken. Unser Herz ist ja anfällig und manchmal gegen diese biblischen Wahrheiten. Und wir können uns ja von den Einflüssen unserer Gesellschaft nicht entziehen. Auch in der Gemeinde nicht. Wo ich jung war, das ist schon ein paar Jahre her, wäre es ein No-Go gewesen, dass ich mit einer Jeans vorne auf dem Podium stehe. Es war ein No-Go, mit Jeans in den Gottesdienst zu kommen. Und wenn man heute ganz modern drauf ist, dann hat man ja noch hier vorne ein paar Löcher. Dann ist man cool drauf und ist voll up to date. Die Jungen dürfen das. Wenn ich das mache, sieht das lächerlich aus. Oder die Frauen durften nur mit Röcken kommen, mit einem Pfingstknoten da oben drauf. Das war ja so. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das merke ich heute, das ist nicht das Thema heute. Aber wir sehen, wir orientieren uns an der Gesellschaft. Natürlich wollen wir gesellschaftsrelevant sein und natürlich nicht quer daherkommen. Trotzdem mal drüber nachzudenken. Was ist unser Wert? Was macht uns wertvoll? Was macht mich aus als Thomas Dörflinger? Und wir können uns diesen Einflüssen ja nicht entziehen, aber wir dürfen uns immer wieder von Gottes Geist ansprechen lassen und unser Denken darf sich verändern, dass wir so denken aus der Perspektive Gottes. Wir wissen doch, alles ist von Gott. Gott hat alles erschaffen. In der Bibel steht, ihm gehört die ganze Erde. Vielleicht denkst du ja, ich habe aber viel gearbeitet, ich habe mich ausbilden lassen, ich habe viel Kraft investiert, ich gebe mich hin, damit mir Gott das alles geben konnte, was ich habe. Aber denken wir doch darüber nach, wer hat dir deinen Wille gegeben? Oder den Wunsch in dein Herz gelegt, Dinge zu gestalten? Wer gab dir die Fähigkeit, Dinge zu lernen? Wer hat dir deine Gabe gegeben? Das sind doch alles Geschenke Gottes. Und wir sind nur Verwalter der Dinge, die Gott uns geschenkt hat. Das hat uns Gott für eine gewisse Zeit anvertraut. Das kann länger oder kürzer sein, aber der Moment wird kommen, wo wir all das nicht mehr haben. Und das kann auch der Umgang mit meinem Besitz mich ganz entspannt werden lassen. Weil wenn ich mal vor Jesus stehe, fragt er nicht, wie viel Geld hast du noch auf deinem Girokonto? Wie viel Wohnung hast du denn? Er wird mich fragen, was ich mit dem, was er mir anvertraut, gemacht habe. Das wird die wichtige Frage sein. Hast du es eingesetzt, so wie Gott es auch plant? Und da testet uns Gott. Gott benutzt auch das Geld, um uns zu testen. Und es spielt keine Rolle, wie viel jemand hat. Gott schaut immer darum, wie wir damit umgehen. Und wenn du jetzt auf deine Finanzen schaust, dann kannst du wirklich sehen, was dir wirklich wichtig ist. Diese Tatsachen sind schwarz auf weiß. Wofür gibst du dein Geld aus? Da hängt dein Herz dran. Also wenn 5 Mopeds in die Garage hast, dann hast du wahrscheinlich Herz für Mopeds. Bei mir waren es vielleicht Gummibärle oder so. Nee. Matthäus 6, 21 steht, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Oder andere Übersetzungen sagen, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Also wohnt Jesus da drin? Oder mein Bankkonto? Wer von euch weiß, wie hoch der Aktienkurs von VW ist? Wahrscheinlich keiner, ich auch nicht. Aber glaube mir, wenn du einen großen Teil deines Vermögens in VW-Aktien hättest, du wüsstest jederzeit, wie hoch der Kurs ist. Denn wo dein Herz ist, ist auch dein Interesse. Also soll jetzt keine Bewertung sein, welche Aktien wichtig sind. Das ist nur ein Beispiel. In den Sprüchen 11,28 steht, vertraue auf deinen Reichtum und du wirst untergehen. Das ist mal eine steile Aussage. Aber was hat Jesus hier formuliert? Als erstes formuliert Jesus ja ein Grundprinzip, das er auch nachher konkret anwendet. Im Lukas 16, Vers 10 können wir lesen. Doch bedenkt, nur wer am Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, wird man euch niemals etwas Großes anvertrauen. So steht es in der Hoffnung für alle Übersetzung. Eine Grundregel des Lebens ist ja, ob jemand treu ist, erkennt man nicht an der Größe des anvertrauten Gutes. Beispiel. Jemand bekommt 15 Gummibärle. Und er soll die jetzt gerecht an 3 Leute verteilen. An sich und 2 andere. Den 2 anderen gibt er 4 Gummibärle und für sich behält er 7. Das wäre das Prinzip, nicht im Kleinen treu zu sein. Das ist ja, sind ja Peanuts, das ist ja nichts. Für mich wäre es natürlich tragisch, wenn ich nur 4 statt 5 kriegen würde. Das ist klar, das versteht jeder. Aber es zeigt an dem Beispiel, dass diese Person nicht treu ist an der Aufgabe, die man ihr anvertraut hat. Rechnen wir das Beispiel von Geld. Würde man dieser Person jetzt 1,5 Millionen in die Hand drücken und Euro geben und sagen, er muss es gerecht, gleichmäßig verteilen, dann würde er nach der ersten Rechnung, so wie ich sie gesagt habe, würde 400.000 bekommen und er selber 700.000. Das ist schon ein bisschen mehr wie 2 Gummibärle mehr, oder nicht? Ein König hatte 2 Aufseher. Der eine war zuständig für den Strohvorrat und der andere war eingesetzt über Silber und Gold. Und der, wo über den Stroh eingesetzt war, war untreu. Und er hat auch noch darüber gemeckert, dass er nicht über Gold und Silber eingesetzt wurde. Und dann hat der Verwalter von Gold und Silber gesagt, ja, wenn du nicht mal im Stroh treu bist, was hättest du erst mit Gold und Silber gemacht? Und bei kleinen Dingen wird auch bei uns sichtbar, wie wir mit großen Dingen umgehen. Denn im Umgang mit kleinen Dingen wird sichtbar, wie unser Charakter und unsere Gesinnung ist. Wer zuerst auf seinen Profit und Vorteil steht, der wird immer zuerst für sich sorgen. Ob er viel oder wenig verwaltet, ob er jung oder alt ist. Wir sehen das ja manchmal in den Nachrichten. Auch Alter ist keine Garantie für Treue. In den Medien kann man immer wieder mal lesen, wie Leute in unanständiger Weise Geld aus Firmenkasse genommen haben. Das sind ja Gelder für uns in unvorstellbarer Größe. Ich frage mich, wie man mit so viel Geld überhaupt richtig umgehen kann. In Prediger 5, Vers 9 steht, wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer ein üppiges Leben liebt, dem fehlt immer noch etwas. Auch das ist sinnlos. Im Kleinen treu zu sein, ist eine Charaktereigenschaft. Und über eine Sache sind wir doch froh. Nämlich, dass Gott sagt, in seinem Charakter, er ist treu. Und deshalb darf Treue für uns auch selbstverständlich sein. Wir leben ja alle davon, dass Gott treu ist. Wir würden es doch völlig komisch finden, wenn jetzt Gott zu uns sagen würde, also Thomas, für alle gilt die Erlösung Jesu, aber für dich nicht, Thomas. Sondern wissen, Gott steht zu seinem Wort. Gott ist treu. Wir können uns auf Gott verlassen. Das ist ja einer der wichtigen Wesenszüge Gottes. Deshalb schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 5, 24, Gott ist treu, der euch berufen hat. Er wird euch auch vollenden. Das ist so ein markanter Wesenszug von Gott. Und das sollte auch ein markanter Wesenszug bei uns sein. Egal im Umgang mit Geld, in Beziehungen und auch in der Mitarbeiterschaft. Und wir wissen ja, wie Paulus Mitarbeiter ausgesucht hat. 2. Timotheus 2,2. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib jetzt an zuverlässige, treue Christen weiter, die fähig sind, auch andere im Glauben zu unterweisen. Also für Paulus war es viel wichtiger, dass Menschen treu sind, wie ihre Begabung und ihre Fähigkeit, weil Fähigkeiten kann man lernen, aber Treue ist ein Wesenszug von mir. Und wenn du im Reich Gottes was erreichen willst, dann ist die erster Ansatzpunkt, dass du treu bist in dem, was du tust, in dem, wie du mit Dingen umgehst, in dem, was Gott dir anvertraut hat. Und dieses im Geringen treu sein ist so ein geistliches Prinzip, das wir verstehen dürfen, auch heute Morgen. Im 16. Kapitel aus dem Bibelabschnitt, den ich gelesen habe, steht in den Versen 11 und 12, wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig seid, wird euch niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen. Wenn ihr mit dem nicht umgehen könnt, was euch gar nicht gehört, wie soll Gott euch dann schenken, was er euch als Eigentum zugedacht hat? Wir wissen, in der Geschichte spricht Jesus zu den Pharisäern, das wissen wir. Und hier spricht Jesus vom ungerechten Mammon. Und Jesus meint ganz schlicht und einfach das Geld. Wir wissen, Geld ist in unserer Welt nicht gerecht verteilt. Die einen haben viel, die anderen wenig und die anderen gar keins. Und wenn man die Vergütung von den Superstars, was ein Messi und wie sie alle heißen, verdient, gegenüber einem Facharbeiter oder einer Krankenpflegerin oder einem Altenpfleger, dann ist das ja schon ein krasser Unterschied. Aber es darf uns jetzt nicht zu dem Rückschluss führen, wenn das sowieso Geld sowieso einen ungerechten Aspekt hat, dann muss ich auch nicht besonders es ernst nehmen mit der Treue im Geld. Das wäre verkehrt. Weil Jesus diesem Geld, von dem er hier spricht, eine geistliche Dimension gibt. Wir haben es in Vers 11 ja gelesen, also wer im Umgang mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig ist, dem wird auch niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen. Und was ist jetzt das wirklich Wertvolle? Was ist das anvertraute Gut, das Gott uns anvertrauen will? Das sind die Dinge, das unser Leben auf dieser Welt überdauert. Die Werte, die wir nicht im Sterben verlieren und loslassen, sondern Bestand haben für die Ewigkeit. Also wenn ich schon mit dem Mammon, mit dem Geld nicht treu umgehen kann, warum sollte Gott mir was anderes anvertrauen? Verstehen wir dieses Prinzip? Jesus sagt in Matthäus 6, 19 und 20, sammelt euch keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Also das, was du für Gott machst, wenn du dir Schätze im Himmel sammeln tust, das geht nicht verloren. Und ich glaube, es hat aktuell eine bessere Verzinsung wie auf jeder Bank. Ich hoffe es zumindest. Das wahre Gut sind die wirklichen Werte des Lebens. Das ist das, was schlussendlich zählt. Wo Gott uns fragen wird, warst du treu in dem, was ich dir anvertraut habe? Waren dir meine Gebote wichtig? Und all diese Dinge, hast du die Begabungen und Talente, die ich gegeben habe, hast du damit gewuchert? Hast du es vermehrt? Und nochmal Vers 12. Wenn ihr mit dem nicht umgehen könnt, was euch gar nicht gehört, wie soll Gott euch dann schenken, was er euch als Eigentum zugedacht hat? Also Jesus sagt den Pharisäern knallhart, wenn ihr Pharisäer mit eurem Besitz so untreu umgeht, wenn ihr stets mit eurem nur zu eurem eigenen Vorteil beschäftigt seid, dann dürft ihr nicht meinen, dass Gott euch etwas anvertraut, was er eigentlich für euch vorgesehen hat. Weil ihr könnt nie damit richtig umgehen. Und damit hat Jesus in diesem Gleichnis dem Geld eine geistliche Dimension gegeben. Also wer mit kleineren, vergänglichen Werten nicht richtig umgehen kann und untreu und selbstsüchtig ist, der wird auch mit den viel wichtigeren geistlichen Werten, die Ewigkeitswert haben, auch nicht richtig umgehen können. Gott wird das wahre Gut zurückhalten. Und ich finde, das ist ein konsequenter, aber auch ein sehr herausfordernder Sachverhalt, sich jeder von uns prüfen darf. Also wer sich in diesen Dingen bewährt, dem werden auch geistliche Güter anvertraut. Die wertvollen Güter, die über den Tod hinausreichen. Und damit hat unser Besitz eine sehr große Bedeutung für unser geistliches Leben. Also wenn du das Prinzip nicht verstehst, dass du klein treu sein darfst und mit dem Geld, das Gott dir anvertraut, es auch fürs Reich Gottes einsetzen tust, warum sollte Gott dir was anderes anvertrauen? Warum soll er dir geistliche Gabe geben, wenn du gar nicht damit umgehen kannst? Und alle, die meinen, Glaube und Geld haben nichts miteinander zu tun, die Bibel belehrt uns hier ein bisschen anders. Ich weiß, zu keiner Zeit ist es einfach, mit Geld richtig umzugehen. Ein paar Beispiele. Dein Scheinwerfer am Auto ist kaputt, er wird blind, er leuchtet nicht mehr richtig. Und dann macht dir der Autohändler den Vorschlag, sag doch deiner Versicherung, ein Steinschlag war es und rechne es über die Teilkaskoversicherung ab. Das wäre Untreue. Oder ich kopiere alle möglichen Dinge, lade ich runter, die ich eigentlich zahlen müsste. Lässt sich heute ja so einfach alles kopieren. Oder ich benutze in der G-Streaming-Dienste mit Musik und weiß ich was. Die Liste oder die Steuererklärung gebe ich nicht alles an. Gebe nicht alle meine Einnahmen an. Da kann man jetzt beliebig fortführen, diese Liste. Aber wenn wir in diesen Dingen treu sind, dann ist das eine Grundvoraussetzung für ein reiches Leben. Wenn wir hier nachlässig sind, verstopfen wir auch die Quellen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und Gott führt uns immer wieder in Situationen, wo wir uns bewähren können. Und er möchte sehen, ob unser Glaube lediglich Theorie ist, der vor der Brieftasche Halt macht, oder ob er auch Hand und Fuß hat. Und manchmal kann diese Treue zu Gottes Geboten auch finanzielle Konsequenzen haben, aber das sollte uns nicht abhalten, Gott treu zu sein. In Sprüchen 16, Vers 8 steht, lieber wenig, aber ehrlich verdient, als ein großer Gewinn aus unlauteren Geschäften. Und falls dir jetzt etwas in den Sinn kommt, was du regeln solltest, dann möchte ich dich bitten, ändere deine Einstellung. Tu Buße drüber, kehr um, bring diese Dinge in Ordnung. ich kann mich noch an meine eigene Taufe erinnern. Ich wusste, ich habe meinen Nachbarn angelogen. Und Gott hat mir gesagt, Thomas, bring das in Ordnung. Ich war damals ein Bub von 13 Jahren. Da gab es ein paar Dinge, die hatte ich in meinem Besitz, die haben mir eigentlich gar nicht gehört. Haben auch in der Nachbarin gehört. Das ist wie der Gang nach Canossa, ich kann es euch sagen, zu klingeln. Der hat ja gewusst, dass ich ihn angelogen habe. Der war ja nicht dumm. Also mein Cousin und ich haben Fußball gespielt und haben eine Lampe kaputt geschossen in unserem Hof. Dann wurden wir gefragt, ob wir das waren. Wir haben es natürlich verneint. Wir sind ja die braven Buben, wir machen nie was kaputt. Und als ich mich dann zu Christus bekehrt habe und die Taufe anstand, dann hat Gott gesagt, und der Prediger hat gesagt, in Taufvorbereitung, wir sollen Dinge, die noch nicht in Ordnung sind, in Ordnung bringen. Dann hingehen und sagen, lieber Herr so und so, ich habe Sie angelogen. Dinge zurückbringen, die einem nicht gehören, ist nicht so einfach. Aber ich sage euch, die Erleichterung, diese Steine, das war ein ganzes Kieswerk, was mir da vom Herzen gefallen ist. Das könnt ihr glauben. Und ich bin frohen Mutes zur Taufe gegangen, weil ich das Wort Gottes verstanden habe. Ich habe es umgesetzt. Ich habe mich auch bei jedem meiner Klassenkameraden entschuldigt für mein Fehlverhalten, obwohl ich ja immer sehr schüchtern und sehr zurückgezogen war. Aber trotzdem, wenn Gott dir etwas sagt, bring es in Ordnung. Sei in den kleinen Dingen treu. Das sind so Tests, die wir durchlaufen können. Und die Frage, wenn es um Geld geht, ist ja immer die Frage, wer ist mein Herr? Also, ist er auch Herr über meinen Besitz? Bestimmt er die Spielregeln, für was ich mein Geld ausgebe? Wie ich mit meinem Auto umgehe? Mit meiner Wohnung? Hat er das Sagen? Oder sage ich, lieber Heiland, ich gebe dir meine Gaben, meine Talente, aber mein Geldbeutel, der geht dich nichts an. Oder mein Auto. Für 4 Leute nach Trossingen mitnehmen, die soll doch selber fahren. Die machen mir meine Sitze dreckig. Die nutzen das ab. Ich weiß, ich überziehe jetzt ein bisschen. Aber was mache ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Also ihr müsst nicht denken, dass ich heute Morgen um Geld bettel für unsere Finanzkasse. Mir geht es darum, dass ihr das Prinzip versteht. Aber wenn ich mit diesen Dingen, die weltlichen Besitz, nicht treu umgehen kann, warum sollte mir Gott was anvertrauen? Warum sollte er mir sagen, leite eine Gemeinde oder sei Ältester oder Kleingruppenleiter? Warum sollte Gott es machen? Frage ich heute Morgen, wer ist mein Herr? In Vers 13 haben wir gelesen, kein Diener kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht mehr schaffen sollst. Also das bitte nicht daraus lesen, das wäre vom Kontext her falsch verstanden. Aber die Frage ist, wer ist mein Herr? Lebe ich nur für, dass ich Geld verdiene? Oder verdiene ich Geld, damit ich für Gott leben kann? Das ist ja hier die Frage. Das sind ja so zwei gegensätzliche Herren. Und Paulus warnt uns ja in 1. Timotheus 6, 9, wer unbedingt reich werden möchte, gerät in Versuchung. Er verfängt sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die ihn zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Und Gott fragt mich und dich heute Morgen, welchem Herrn willst du dienen? Welches Lebensziel verfolgst du? Wem dienst du eigentlich? Und das ist so typisch, die Menschen, die Jesus zugehört haben, die haben es verstanden. Wer hat sich geärgert? Die geistliche Elite. Die Frommen und die Pharisäer, die haben sich geärgert darüber. Wie kann Jesus, die, wo ja eigentlich sagen, was die religiösen Fragen betreffen in Israel. Und in Vers 14, wenn wir dann im 16. Kapitel weiterlesen, im Lukas-Evangelium, das alles hatten die Pharisäer mit angehört. Weil sie geldgierig waren, lachten sie über Jesus. Sie haben gesagt, was ist denn das für ein Prinzip? Er aber sagte zu ihnen, vor den Menschen stellt ihr euch so hin, als führet ihr ein Leben, das Gott gefällt. Aber Gott sieht euch ins Herz. Was bei den Menschen Eindruck macht, das verabscheut Gott. Also Jesus möchte mit ausdrücken, ich sehe so viel tiefer. Nicht was äußerlich ist, sondern was du wirklich glaubst. Und ich hoffe heute Morgen, du ärgerst dich nicht über die Worte Jesu. Gott kennt dein Herz, wie du es meinst. Er sieht, ob ich treu bin. Ich kann ja hier vorne hinstehen und sagen, ich bin treu. Super. Und ja, und jetzt? Gott weiß es. Und wenn wir mit der Treue in den alltäglichen Dingen nachlässig sind, so kann uns Gott das Kostbare nicht anvertrauen. Wenn wir aber lernen, im Geringsten treu zu sein, vertraut uns Gott auch das Kostbare an. Ich hoffe, jeder hat das Prinzip verstanden. Und wer möchte nicht mal von Gott hören, das ist ja ein anderes Gleichnis, Matthäus 25, 21. Sehr gut, sagte sein Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Und ich glaube, das können wir heute Morgen festmachen. Herr, wir möchten dir treu nachfolgen. Auch in den kleinen Dingen. Auch wenn niemand zuguckt. Wenn es niemand sieht. Hebe ich kurz die Papiere in der Gemeinde auf oder daheim. Das wirkliche Leben findet nicht hier vorne auf der Bühne statt, sondern draußen im Alltag. Der Herr möchte euch segnen und ich hoffe, dass ich euch deutlich machen konnte, was das Prinzip, dass wir mit Weisheit, mit Geld umgehen sollten, weil da eine geistliche Wahrheit dahinter steckt. Wir dürfen jetzt aufstehen, ich möchte noch beten und dann wollen wir auch noch miteinander auch es am Abendmahl wieder festmachen, dass wir Gott treu sein möchten. Vater im Himmel, ich danke dir auch für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du unser guter Gott bist. Ich danke dir für deine Liebe und danke, dass wir dieses Prinzip verstehen dürfen, dass wer im Kleinen treu ist, den setzt du über mehr. Herr, ich möchte es wieder ganz neu für mich persönlich festmachen. Ich möchte in die kleinen Dinge treu sein. Ich möchte ja das, was du mir anvertraut hast, auch an materielle Dinge möchte ich für dich einsetzen. Ich danke dir, dass du uns da drin hilfst und danke, dass du uns auch kostbares Gut anvertraust. Dinge, die Ewigkeitswert haben, wo wir uns ins Reich Gottes hinein investieren, wo wir mit Menschen beten, wo wir für Menschen unterwegs sind, wo wir, Herr, dir dienen. Und ich danke dir, dass du auch unsere Finanzen segnest, in der Gemeinde, auch bei uns persönlich. Aber hilf uns, dass wir gut und treu damit umgehen. Danke für dieses geistliche Prinzip. Amen. Amen.